Zunächst ist es ein, sagen wir, sehr interessanter Blick, weil er verspricht quasi jenseits eines kanonischen Brecht-Bildes. Und unter kanonisch versteht er hier Brecht als Marxist und Rationalist, eben ein ganz anderes Bild zu etablieren. Und das beginnt damit, dass er versucht, Brecht auch aus seiner Physis her zu verstehen. Also das heißt vor allem aus seinen Krankheiten. Und er versucht quasi die Widersprüchlichkeit von Brechts Charakter zu erklären, dadurch, dass Brecht seit seiner Kindheit schwere chronische Krankheiten hatte, die ihn sein Leben lang begleiten und die quasi immer so eine Art, wenn man so möchte, Prekarität in seinem Leben geschaffen hat. Und diesen Blick quasi etabliert Stephen Parker in seiner Biografie. Das ist zunächst auch wirklich sehr, wie ich sagte, interessant und auch aufschlussreich. Nur kommt die Methode dann auch an gewisse Grenzen. Also und diese Grenzen sehe ich da, wo Parker dann auch versucht, quasi bestimmte Werke oder auch ein bestimmtes intellektuelles oder politisches Verhalten von Brecht auch noch quasi aus dem körperlichen Befinden heraus zu erklären. Das wird dann eher weniger plausibel. Da wird quasi die Methode etwas überstrapaziert und das führt dann in der Folge zu einigen Problemen. Aber alles in allem, also es ist auch eine Biografie mit knapp über 1000 Seiten. Da hat man quasi sehr viele Details versammelt, die auf jeden Fall, wenn man sich sehr intensiv mit Brecht beschäftigt, das kann man auch wirklich mit Gewinn lesen. Aber wie gesagt, mit der Methode, es gibt doch da einige Einwände, die man da geltend machen kann.
Man könnte ja jenseits von solchen Aspekten wie Gesundheitsproblemen Brechts auch darüber sprechen oder schreiben, welchen Platz Brechts Werk in der Umbruchszeit vom Zweiten Weltkrieg und Nachkriegszeit eingenommen hat. Wie hat denn Brecht die Erfahrung des Exils in seinen Stücken und Texten verarbeitet, beziehungsweise dazu noch, wie schlägt sich die in der Biografie nieder?
Die Erfahrung des Exils ist ja für Brecht dann wirklich sehr prägende, die ja auch zahlreiche Stationen umfasst. Also 1933 muss Brecht fliehen und er macht es quasi gerade rechtzeitig. Schon kurz darauf ist die SA in seiner Wohnung. Die Exilgeschichte ist wirklich umfassend. Es geht ja erst Richtung Norden, nach Dänemark und dann in Svendborg. Ist er ja relativ lange, da wo er auch dann beispielsweise den Sommer verbringt mit Walter Benjamin, die beiden im Garten beim Schachspielen, ist so ein ikonisches Bild, was man vielleicht kennt. Und dann geht es weiter, quasi, er ist dann ja auch noch in Finnland, dann quasi die lange, lange Reise über die Sowjetunion bis in die USA, wo er dann in Kalifornien auch ist. In Kalifornien halten sich ja sehr viele Exilanten auf. Das ist Thomas Mann, das ist Hans Eisler mit seiner Frau Lou, das sind auch Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, Leon Feuchtwanger nicht zu vergessen. Also man ist in Kalifornien auch in einem Kreis quasi von zwischen Intellektuellen, die sich kennen, die sich, vielleicht auch nicht immer ganz schätzen, aber doch quasi auch in einem permanenten Dialog sind, weil man selbst aus der Ferne natürlich versucht, etwas Einfluss zu nehmen, wenn nicht auf das Geschehen selbst zumindest, aber dann doch, sobald es sich abzeichnet, auf eine mögliche auch Nachkriegsordnung. Da gibt es ja verschiedene Versuche, dann Organisationen zu gründen. Sehr viel geht es dann auch darum, Thomas Mann für solche Vorhaben zu gewinnen, weil er quasi die größte Bekanntheit hat, auch mediale. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil Thomas Mann auch ein politisch sehr unsicherer Mensch ist, kann man sagen, und sich dann immer mal so und mal so entscheidet. Aber für Brecht quasi spielt das natürlich eine wichtige Rolle, den Blick mal nach Europa zu haben. Dann kommt natürlich die ganze McCarthy-Ära, also Brecht wird vorgeladen und muss aussagen von dem Komitee für unamerikanische Umtriebe und wird dann da quasi in die Mangel genommen. Und es ist schon relativ deutlich, dass es für ihn, wie zum Beispiel auch für Hans Eisler, nicht unbedingt eine Perspektive ist, in den USA zu bleiben unter diesen Umständen. Und es sind ja gerade dann auch die beiden, die dann nach Deutschland gehen und auch in die DDR gehen und dort weiter arbeiten und leben. Wobei beide, das muss man auch sagen, aus der Erfahrung ihres Exils, und das ist glaube ich etwas, was sich wirklich niederschlägt, dass beide quasi auch eine österreichische Staatsbürgerschaft haben, als Lazi sowieso, und Brecht organisiert sie über seine Frau Helene Weige, sodass man quasi eine gewisse Unabhängigkeit hat. Also Brecht kehrt ja als Staatenloser zurück nach Europa, zunächst in die Schweiz, schaut sich dann um, wo er denn arbeiten kann in Deutschland und nimmt dann Verhandlungen auf, damals noch mit der sowjetischen Militäradministration. Es zeigt sich zumindest, dass da ein Interesse gibt, dann wird das in die Wege geleitet. Mhm. Brecht hat dann in der DDR quasi auch so einen Status als Doppelstaatler, relativ ungewöhnlich, aber das gibt ihm natürlich eine gewisse Freiheit, die Möglichkeiten auch nochmal anders zu agieren. Das ist etwas, was er auf jeden Fall, denke ich, aus der Erfahrung des Exils zurückbehält.
Was erwartete Brecht denn bei seiner Rückkehr nach Deutschland? Also ein bisschen was hast du schon angerissen, aber vielleicht kannst du das so ein bisschen ausführen. Also was weißt du, wie blickte Bertolt Brecht auf Deutschland und was hatte er vor, mit welchen Hoffnungen vielleicht auch oder Zukunftsideen war seine Rückkehr nach Deutschland verknüpft?
Als Brecht das erste Mal 1948 quasi in Berlin ankommt, Berlin lag nun wirklich in Trümmern, da notierte er, Berlin, das wäre eine Radierung Churchills nach einer Idee Hitlers, also ein Trümmerhaufen bei Potsdam, schreibt er auch. Und das war ja zunächst ganz illusionslos quasi, und das war jetzt, glaube ich, nicht nur architektonisch gemeint, in welchem Zustand überhaupt das ganze Land war. Das bezog sich dann gerade darauf, dass Brecht sehr deutlich gesehen hat, welche Anstrengungen eine tatsächliche Entnazifizierung bedeuten würde. Und er sah auch, dass sie quasi leider in einem nur sehr geringen Maße angestrengt wurde. Er bemerkte, dass das quasi wirklich eine fatale Entwicklung sei, dass man quasi die Häuser schon wieder bauen würde auf die Keller, die noch nicht ausgeräumt sind. Das war so eine Formulierung für ihn quasi, welcher ideologische Schutt da quasi eigentlich noch, also die ganze nationalsozialistische Ideologie da eigentlich noch fortwirkt, während man gleichzeitig quasi Wiederaufbaustimmung verbreitet. Aus dieser Perspektive heraus formulierte Brecht ja auch ein Anliegen für das Theater in einer solchen Situation. Er sprach davon, dass man hier erst einmal jahrzehntelange Ideologiezertrümmerung zu leisten hätte. Er sprach davon, dass man eigentlich quasi ein Theater machen müsste, das quasi wissenschaftlich Skandale erzeugt. Also er sah die Notwendigkeit, einen ideologischen Bruch zu machen, sehr deutlich. Sprach sich auch aus für so kleine Theatergruppchen, die eher so im Agitprop-Stile quasi der 20er Jahre übers Land ziehen sollten, um quasi so quasi ganz basale aufklärerische Missionen zu erfüllen. Das war, glaube ich, so ein bisschen auch ein ästhetisches Programm. Also Brecht hat ja auch sein kleines Organon für das Theater geschrieben, genau in dieser Zeit der Rückkehr, wo er auch nochmal seine Gedanken niederlegt, was eigentlich wie das Theater ein Vergnügen am Lernen, ein Vergnügen auch an der Erkenntnis befördern kann. Also da gibt es ja quasi auch eine starke Hinwendung nochmal zum Pädagogischen bei Brecht. Ja, und dann relativ schnell gibt es natürlich die Pläne, ein sogenanntes Berliner Ensemble zu gründen, wobei das in den ersten Entwürfen noch nicht Berliner Ensemble, sondern manchmal auch Neues Ensemble heißt. Aber es geht darum, eine Gruppe zu gründen, die sich einem solchen Programm verschreibt. Und diese Gruppe sollte natürlich im besten Falle auch ein eigenes Haus haben. Das ist das, was man relativ schnell anstrebt. Brecht wollte sehr, sehr, sehr gerne in das Theater am Schiffbauer Damm, was er kannte von seinem größten Erfolg der 20er Jahre, nämlich der Drei-Groschen-Oper. Es gab einige Kämpfe, bis das dann tatsächlich zustande kam, aber also für das neue Ensemble oder dann eben sogenannte Berliner Ensemble setzte sich dann Walter Ulbricht persönlich ein. Das kam also zustande und tatsächlich bekam man dann auch das gewünschte Gebäude am Schiffbauer Damm, wo ja auch heute noch Berliner Ensemble residiert.
Du hast ja jetzt das Theater bereits angesprochen. Das ist, denke ich, auch das allererste, was man mit Bertolt Brecht verknüpft. Die Vokabel episches Theater und auch die Idee dahinter. Dieses epische Theater, das hat er ja vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. In seiner Schaffenszeit in der DDR veränderte er diese Konzeption dann und nannte sie jetzt dialektisches Theater. Welche Vorstellungen und Konzepte waren denn damit verbunden? Also was hat sich denn in der Exilzeit und auch durch die Rückkehr dann wieder zurück nach Deutschland in Brechts Konzeption eines Theaters verändert? Also auch dieser erzieherische Anspruch, der ja durchaus auch beim epischen Theater ein wichtiges Anliegen sozusagen ist. Inwiefern wurde das nochmal verändert dann? Also was verstand dann Brecht unter dem dialektischen Theater?
Diese Fortentwicklung vom epischen zum dialektischen Theater steht natürlich im Zeichen dessen, dass Brecht über die Jahre und auch über die Exiljahre hinweg natürlich auch einfach ein reiferer Autor geworden ist. Das würde ich schon sagen, der beständig sich quasi auch weiterentwickelt hat. Eine Hinwendung zum Pädagogischen gibt es ja schon mit den Lehrstücken, die er in den Ende der 20er Jahre entwickelt. Der Ja-Sager, Nein-Sager, dann natürlich ganz bekannt die Maßnahme. Das sind ja wirklich schon große Entwürfe, die aber auch nicht zu trennen sind von der noch relativ starken Arbeiterbewegung Ende der 20er Jahre. Die ist natürlich, als Brecht nach Deutschland zurückkehrt, zerschlagen, beziehungsweise die Reste, die dann irgendwie aus dem Exil wiederkehren oder teilweise auch aus den KZs wiederkommen, dies hat also quasi mit den 20er Jahren zunächst relativ wenig zu tun und es ist quasi allein der Roten Armee und der Sowjetunion geschuldet, dass quasi wie zufällig jetzt diese Leute in den Besitz der Staatsmacht kommen. Und das ist zunächst auch eine ganz andere Situation als in den 20er Jahren, mit der man natürlich auch erstmal umgehen muss. Das ist das quasi die 20er Jahre, quasi in der Epoche entschiedenster Klassenkämpfe und die 40er Jahre sind das ja nicht unbedingt, sondern quasi es gibt quasi eine politisch-militärische Entscheidung und quasi dann ein Staatsgebilde, was dann plötzlich auch sozialistisch sein soll. Das bringt quasi auch unterschiedliche Anforderungen an das Theater. Dementsprechend ging es dann recht darum, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Clou an dem dialektischen Theater, diese Widersprüche dann eben auch auf die Bühne zu bringen. Und geschichtliche Widersprüche, individuelle Widersprüche. Ich denke, das zeigt sich auch ein wenig schon an dem Programm, was Brecht dann verfolgt, also welche Stücke er auch macht. Also sehr bekannt ist natürlich die Inszenierung der Mutter Courage, die 1949 dann in Berlin Premiere hat, sehr berühmt mit Helene Weigel in der Hauptrolle und dem Planwagen, den sie über die Bühne zieht, quasi eine Parabel über die Verbindung von Krieg und Geschäft. Das ist natürlich eine wichtige Inszenierung, die auch durch ganz Europa tourt und größten Eindruck macht in London und in Paris und an zahlreichen anderen Orten. Und gleichzeitig versucht Brecht sich an einem Gegenwartsstoff, an einem Aktivistenstoff, dem Gabelstoff damals, da gibt es einen Hochofen, der bei laufendem Betrieb irgendwie umgebaut wird. Brecht kommt mit diesem Stoff nicht ganz zu Rande und später wird ihn dann Heiner Müller bearbeiten. Aber da sieht man schon, dass es da auch noch mal eine Hinwendung auch noch mal zu anderen Themen gibt. Ganz abgesehen davon, dass Brecht sich dann auch mit klassischen Stoffen plötzlich beschäftigt. Ja, also es gibt die Antigone-Bearbeitung für ihn, das Erste, was er eigentlich macht, als er nach Europa zurückkommt. Er macht eine Shakespeare-Bearbeitung und Brecht kommt quasi zu einer ganz neuen Fülle an Stoffen nach seiner Rückkehr. Und das ist auch eigentlich etwas, was er hält nochmal eine Rede auf dem Schriftstellerkongress, ich denke, es ist 1955, wo er gerade den jungen Dramatikern empfiehlt, sich quasi auch dem Erbe der bürgerlichen Epoche zum Beispiel anzunehmen und quasi große Stoffe zu nehmen mit großen literarischen Mitteln. Und das nehmen junge Dramatiker, die das damals hören, und das sind Heiner Müller oder auch Peter Hax und auch Volker Braun und Hartmut Beierl oder so, die nehmen das auf und die entwickeln ja alle ihre Dramatik im Anschluss an das, was Brecht dialektisches Theater nennt.
Brecht, der, wie du eben sagtest, auch ganz klassischen Stoff aufgriff und aber eben immer auch mit offenem Auge in die Welt und auf seine konkrete Umwelt blickte. Mitunter hat er den Aufstand vom 17. Juni 1953 mitbekommen, also halb Arbeiteraufstand, halb reaktionärer Aufstand. Wie hat Brecht denn dieses Ereignis erstens für sich wahrgenommen und zweitens auch hat seine Wahrnehmung, sein Blick dann auf die DDR sich dadurch verändert?
Dieser Widerspruch eben, wie du es auch gerade sagtest, halb Arbeiteraufstand, halb reaktionäre oder faschistische Revolte, das war ja quasi der Widerspruch, der da war. Und genau dieser Widerspruch mit den nicht ausgeräumten Kellern und den Häusern, die man darauf baut. Ja. Also das Ganze ging ja los, auch gerade beim Häuserbauen in der Frankfurter Allee. Also der ganze 17. Juni war sicherlich in der ganzen Gestalt unwahrscheinlich diffus. Brecht hat aber wahrgenommen, also mehreres daran wahrgenommen. Das eine war ja die Entfremdung auch quasi der Staatsführung eben von den Massen, die sie ja immerhin zu repräsentieren beanspruchte, nämlich den Arbeitern. Also es gibt ja dieses bekannt gewordene Gedicht von Brecht, die Lösung, in der er dann ja schreibt, vielleicht wäre es ja besser, die Regierung wählte sich ein neues Volk. Das ist ja etwas, was er konstatiert, dass die Regierung da auf jeden Fall ausgesprochen ungeschickt handelt. Und er empfiehlt ja auch eine große Aussprache mit den Massen über das Tempo des sozialistischen Fortschritts. Also das ist quasi etwas, was Brecht sieht, dass es da quasi irgendwie eine Art von öffentlicher Aussprache geben muss. Andererseits ist für ihn auch völlig klar, dass es zu der Regierung auch keine Alternative gibt. Und gerade zu einer Situation, also man muss sich, glaube ich, noch die Situation 1953 vor Augen halten, das ist ein Jahr, nachdem quasi die Stalin-Note zurückgewiesen wurde, also der Versuch Stalins doch noch irgendwie ein demilitarisiertes, neutrales, wiedervereinigtes Deutschland zu schaffen. Das ist ja völlig entgegen der Pläne von Adenauer, der ja auf Westintegration, NATO-Beitritt und Wiederaufrüstung setzt. Und in so einer Situation war für Brecht klar, dass es halt auch immer die Gefahr geben kann oder die Gefahr gegeben ist, dass es natürlich auch tatsächlich zu einem Umsturz auch im Osten Deutschlands kommen kann und quasi die immer noch auf Militarismus eingestellten quasi Westeliten irgendwie ans Ruder kommen. Eine Situation, die für ihn ja auch unbedingt zu vermeiden war und er ja quasi angesichts des 17. Juni dann auch seine Solidarität mit der Regierung unter Ulbricht erklärte, die dann natürlich gleich so frei waren, nur diesen Satz mit der Solidarität im neuen Deutschland abzudrucken und die Sätze davor, in dem Brecht eher eine Analyse der Situation macht und auch die Probleme benennt, die es gerade gibt, zu unterschlagen. Aber ja, das war so ungefähr die Situation. Für Brecht ist das alles gar nicht so schlecht im Endeffekt sogar, weil nachdem quasi der Aufstand beendet wurde, er eben das Gebäude am Schiffbauerdamm kriegt, also das DE, und sich auch die politischen Konstellationen eigentlich ganz günstig für Brecht entwickeln innerhalb der DDR, sodass er quasi den Brecht war auch immer umkämpft, auch in der DDR. Also die Vorwürfe des Formalismus oder eines missverstandenen Realismus, also alles auch Debatten, die es schon seit den 20er Jahren noch gibt, flammen auch wieder auf. Brecht ist immer wieder auch im Kreuzfeuer und das ist tatsächlich, so schildert es zumindest aus Stephen Parker in der Biografie, dann ab 52 und vor allem nach dem 7. Juni 1953 zunächst vorbei und Brecht geht direkt danach in die Offensive, auch kulturpolitisch, und sagt, wir haben ja jetzt gesehen, wie die Lage ist, jetzt müssen wir auch offensiver unsere sozialistischen Ideen propagieren und nicht nur was das humanistische Erbe, Goethe etc. machen, sondern konfrontativer und offensiver auftreten. Und Brecht ist eigentlich durch die Ereignisse auch von 1953 danach zunächst im Aufwind.
Das sagt Jakob Heiner über Bertolt Brecht und seine Rückkehr nach Deutschland. In dieser Woche jährt sich die Rückkehr Brechts aus dem Exil zum 70. Mal. Am 22. Oktober 1948 kam Bertolt Brecht wieder zurück. Und Jakob Heiner hat eine jüngst im Suhrkamp Verlag erschienene Biografie von Stephen Parker gelesen. Jakob, du hast anfangs unseres Gespräches bemerkt, die Biografie ist durchaus spannend oder interessant, jedoch kommt eben die Betrachtungsweise an ihre Grenzen, sagtest du, da eben vor allem vieles in Brechts Leben erklärt wird, unter Rückbezug auf seinen Gesundheitszustand. Du sagtest aber eben auch, sie ist interessant, man kann es schon lesen. Für den interessierten Hörer, die interessierte Hörerin, wie kann man sich denn sonst einen guten Überblick über Brechts Leben verschaffen, wenn man nicht das Glück hat, wie ich, dich einfach anrufen zu können und sich darüber unterhalten und Nachfragen stellen zu können?
Es gibt ja eine ganze Reihe auch von Brecht-Biografien und also auch finde ich gelungenen Biografien, also alle in einer gewissen Art und Weise haben auch, jede Biografie hat in einer gewissen Art und Weise auch ihre Schwäche. Wenn man jetzt zum Beispiel die Biografie von, relativ bekannte Biografie von Werner Mittenzwei nimmt, eben noch aus der DDR, dann hat sie zum Beispiel die Schwäche, dass da das Frühwerk relativ stiefkindlich behandelt wird und quasi nur als eine gewissermaßen Abweichung von dem reifen Spätwerk begriffen wird. Aber ansonsten ist die das ist ein sehr solides Werk in zwei Bänden, auch relativ umfangreich. Es gibt eine relativ kurze und übersichtliche Biografie von Klaus Hölker. Es gibt Also da kann man quasi verschiedentlich lesen. Ansonsten empfehle ich ja immer auch zu den Schriften von Brecht selbst zu greifen. Da gibt es durchaus sehr, sehr interessante Stücke oder auch kürzere Texte, Gedichte. Das Werk von Brecht kann man, finde ich, immer wieder neu entdecken. Und das ist etwas, was ich also selber mit Freude mache und auch nur weiter empfehlen kann.